Das Handwerk informiert. Tipps und Aktuelles vom Fachmann. Der Podcast der Handwerkskammer veröffentlicht hier regelmäßig die Interviews, die im Rahmen der Sendung bei Radio Ostfriesland entstehen. Ich bin Thomas Trauernicht und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Mein Gast ist Markus Wilken und zwar wollen wir über das Thema sprechen, Energiewende im Heizungskeller. Herzlich willkommen, Herr Wilken.
Ja, schönen Sonntagvormittag wünsche ich.
Herr Wilken, Sie sind Obermeister der Installateur- und Heizungsbauerinnung Lehr und Sie sind auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.
Genau, das ist richtig.
Herr Wilken, wenn wir über Energiewende sprechen, wie muss man sich das vorstellen? Seit wann gibt es eigentlich die sogenannte Energiewende? Man hört das ja immer wieder mal.
Also die Energiewende, die hat ihren Ursprung in den 80er Jahren gehabt und beschreibt im Prinzip den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Das heißt also, ein nicht wachsender Rohstoff wird verschwendet und jetzt benutzen wir einen Rohstoff, der von selber wiederkommt.
Also nachwachsende Rohstoffe, auch Wind und Sonne ist auch gemeint?
Ja, unter anderem. Das fällt alles in den Begriff Energiewende.
Davon ist auch derjenige betroffen, der eine Heizung im Keller hat.
Sehr stark sogar, ja. Weil das ist auch mit eins der wichtigen Themen, die letztendlich der Endverbraucher zu Hause zur Energiewende beitragen kann.
Das heißt, diese sogenannte Energiewende hat also seit den 80er Jahren auch die Entwicklung vorangetrieben, was Heiztechniken anbelangt?
Mit vorangetrieben, ja. Das kann man durchaus so sagen. Mhm. Also wir sind von älteren Heizungsanlagen, die dann in den 80er Jahren, beziehungsweise vor den 80er Jahren hat sich ja keiner um die Heizungsanlage großartig gekümmert. Hauptsache es wurde warm. Es wurde ja sehr wenig Wert auf Effizienz gelegt.
Ich kann mich erinnern, dass wir auch früher noch in den 80er Jahren, bis in die Mitte der 80er Jahre hinein, noch mit Ölöfen geheizt haben. Das war eigentlich Standard, ne?
Ja, das war bei meinen Großeltern auch so. Die haben auch früher eine alte Ölheizung gehabt. Das war damals auch hochmodern, also in den frühen 70ern oder Ende der 60er durchaus. Da war der Stand der Technik. Mhm. Aber wir entwickeln uns ja alle weiter und so auch die Heizungsanlagen.
Die Technik geht immer weiter. Das ist schon sehr deutlich zu beobachten. Aus Ihrer Sicht, die Energiewende, ist das was Gutes?
Die Energiewende ist was Gutes, ja. Mhm. Also gerade im Hinsicht auf unser weiteres Leben auf der Erde. Wir müssen sorgsam mit unseren Rohstoffen umgehen und dies fängt dann im kleinen Maßstab auch an.
Wenn ich jetzt mich noch ein bisschen mit der Heizungsentwicklung beschäftigen möchte, es gibt verschiedene Brennarten, Gasöl, es gibt auch Pellets, Heizungen und die sogenannte Brennwerttechnik hört man auch immer mal wieder in den Medien oder wenn man auch mal Beiträge liest. Wie ist denn der heutige Stand der Dinge? Was ist sozusagen das Know-how der Technik?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Brennwerttechnik liest man ja immer in den Medien. Das ist mittlerweile veralteter Standard, kann man schon fast sagen.
Tatsächlich?
Ja, das ist so. Das war vor 20 Jahren war das Neueste vom Neuesten, aber mittlerweile sind wir einen Schritt weiter.
Also ich kann mich erinnern, als ich damals von dem Kessel, ich hatte noch einen richtig alten Kessel, einen gasbetriebenen Kessel, auf eine Therme umgestiegen bin oder musste, da wurde mein Schornstein aber ja auch mit einem Kunststoffrohr versehen.
Korrekt.
Warum ist das so wichtig?
Also das ist erstmal so, dass eine Brennwertheizung mit sehr viel geringerer Abgastemperatur die Abgase in die Atmosphäre schickt. Da ist es so, dass dann in diesem Schornsteinschacht, den Sie ja wahrscheinlich auch zu Hause haben, folgendes Problem entsteht. Es entsteht Kondensat. Und dieses Kondensat würde Ihren Schornsteinschacht ansonsten angreifen, wenn das nicht über dieses Kunststoffrohr abgeleitet wird.
Also diese sogenannte Versottung?
Richtig.
Und dadurch hat man das verhindern können?
Dadurch verhindert man das.
Das ist heute immer noch gang und gäbe?
Ist heute immer noch gang und gäbe.
Das heißt, bei einem Neubau wird also gleich von Anfang an dieser Kunststoffrohr oder diese Abgasleitung mit eingebaut?
Wenn der Neubau eine Brennwertheizung bekommen sollte, dann ja. In den meisten Fällen bekommt heutzutage der Neubau aber keine Brennwertheizung mehr, eine Wärmepumpe.
Ach so, das heißt, der Schornstein kann also wieder normal aufgebaut werden oder ist er auch ganz speziell beschaffen?
Ich habe keinen Schornstein mehr. Es gibt keinen Schornstein und es gibt keinen Gasanschluss.
Wie werden die Abgase dann abgeleitet nach draußen?
Ich habe keine Abgase. Also es funktioniert komplett, ohne dass eine Verbrennung stattfindet.
Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also Sie haben Thermen, Sie haben Brenntechniken ohne Abgase.
Ja, es sind keine Brenntechniken, es sind Wärmepumpen. Wärmepumpen, es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen. Es gibt die sogenannten Erdwärmepumpen, die holen sich ihre Energie aus dem Erdreich. Da werden Tiefenbohrungen gemacht bis zu über 100 Metern. Und dann gibt es die sogenannten Luftwasserwärmepumpen. Man hat hier an der Außenhülle, also im Außenteil des Neubaus zum Beispiel jetzt, hat man eine Außeneinheit, die dann die Wärme umwandelt, um das Haus zu beheizen.
Das ist aber eine besondere Technik, ne? Also das muss auch jemand entscheiden. Aber kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, nein, ich will eine ganz normale Gasheizung haben. Dann muss er aber ja wieder einen Schornstein haben.
Dann müsste er theoretisch einen Schornstein haben und Gasanschluss.
Das ist also diese Besonderheit, wenn jemand Erdwärme nutzen möchte.
Erdwärme oder Luftwasser.
Oder Luftwasser-Wärmepumpe.
Ja, genau.
Das ist natürlich eine ganz besondere Sache, wenn jemand wirklich ganz viel Wert darauf legt, keine Abgase zu erzeugen. Ne?
Richtig. Und finanziell gesehen ist es auch eine sehr gute Sache, weil ich halt ein sehr effizientes Haus bekomme. Ne? Das ist immer die Voraussetzung. Die Dämmwerte von so einem Haus müssen perfekt sein.
Kann man Erdwärme überall nutzen, auch bei uns in Ostfriesland?
Also theoretisch kann man es so gut wie überall nutzen.
Ab wie tief, was hatten Sie gesagt,
kommt die Wärme? Das kommt immer darauf an. Das wird von einem Tiefbohrunternehmer wird errechnet, wo man am besten bohren kann auf diesem Baugrundstück, wie tief wir da bohren müssen, um eine gewisse Leistung zu bekommen.
Dann wird es dann wahrscheinlich Probebohrungen geben und dann Temperaturmessungen?
Nein, das kann der anhand von geologischen Daten kann der das abrufen.
Das weiß man heute.
Ja, genau.
Ja, hochinteressant. Ist das auch ein Teil der Energie, die gefördert wird? Wird sowas, also diese Erdwärmepumpe auch gefördert in Verbindung mit der Energiewende oder mit den
Ja, es gibt durchaus Fördermöglichkeiten für eine Erdwärmepumpe in Zusammenhang mit dem kompletten Neubau. Ne? Also da gibt es ganzheitliche Förderpakete, die man in Anspruch nehmen könnte.
Wann wird eine Sanierung ratsam, wenn man jetzt auch ein bisschen sagt, okay, meine Heizung ist schon in die Jahre gekommen, 10, 15 Jahre, hat sie gut mitgehalten. Sollte man Vorsorge treffen, um eine Sanierung dann vielleicht nicht zu überraschend zu erleben?
Ja, also vorsorglich ist immer etwas besser bei Heizungsanlagen, weil man kann sich auch mit dem Heizsystem, was man oder wie man zukünftig heizen möchte, auseinandersetzen. Man kann einfach schauen, was ist in den nächsten Jahren das Beste für mein Haus und für mich.
Gibt es da so eine Faustformel, wie lange hält so eine Therme heute?
Also die Wirtschaftlichkeit von einer Heizungsanlage, also von einer Brennwertanlage, ist so 15 Jahre.
Ungefähr muss man also
Ungefähr. Es gibt Heizungsanlagen, die halten nicht so lange und es gibt Heizungsanlagen, die halten etwas länger. Das kommt aber darauf an, ob die jährlich gewartet worden ist, wie der Allgemeinzustand ist. Man kann auch letztendlich mal Pech haben, man kann auch Glück haben. Das kommt immer drauf an. Aber so Faustformel ist so 15 Jahre.
Aber die Techniken sind ausgereift heute, ne?
Die Techniken sind ausgereift, ja.
Wenn jetzt der Sanierungsfall eintritt und dann brauche ich ja auch eine Beratung, da muss ich überlegen, was baue ich jetzt wieder ein? Herkömmliche Technik oder gibt es da auch Alternativen mittlerweile?
Ja, also als erstes wäre immer gut, dann Sie rufen den Innungsfachbetrieb vor Ort an. Der freundliche Heizungsbaumeister wird dann sich Ihr Haus ansehen und Sie dazu beraten, was die beste Möglichkeit für Ihr Gebäude ist. Also nicht jede Heizung passt auch in jedes Gebäude. Das muss man ganz klar vor Ort feststellen und dann dementsprechend auch gucken, was man da machen kann.
Das heißt, es wird berücksichtigt, was ist das für ein Haus, was ist das für eine Bauweise? Beispiel, mein Haus ist 60er Jahre, also 1960 gebaut, also keine Isolierung, nicht mal in den Mauerwerken. Damals hat man sowas nicht gehabt und auch nicht mal auf dem Dach. Wird das berücksichtigt werden müssen, sowas?
Das muss berücksichtigt werden. Also gerade wenn Sie jetzt so sprechen, wäre für Sie eine Wärmepumpe oder sowas das komplett Falsche.
Ja.
Also das muss berücksichtigt werden, das muss vor Ort auch besichtigt werden. Man muss gucken, was wird zukünftig gemacht, werden noch mehr Sanierungsarbeiten durchgeführt in dem Atemzug mit dem Austausch der Heizungsanlage und was können wir dann machen?
Man sollte also, wie wir es gehört haben, nicht zu lange warten, bis also die Heizung komplett ausfällt. Das wird vielleicht ein bisschen problematisch. Dann werden dann so schnell wieder was dann erneuert zu bekommen.
Ja, und es ist auch schwierig, dann auf die Schnelle halt eine Förderung zu bekommen, unter anderem. Eine Förderung, man muss sich erstmal beschäftigen, was möchte man, was ist das richtige Heizsystem für mich? Und dann wird dieses Heizsystem auch gefördert. Und eine Förderung ist ja ein Anreiz dazu, etwas mehr zu machen, wie ich machen müsste. So, und diesen Förderantrag, den muss man immer vorher stellen, bevor wir mit der Sanierung anfangen, bevor wir damit anfangen, da irgendwas umzubauen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte man sich also im Vorfeld schon Gedanken machen. Meine Heizung ist betagt, sie kann also jederzeit ausfallen. Man kann also heute schon Pläne machen, zu sagen, in diese Richtung möchte ich gehen. Und man kann auch schon vorsorglich so einen Förderantrag stellen, ist das korrekt?
Vorsorglich würde ich das jetzt nicht machen, aber man sollte sich, wenn man jetzt vorhat, die Heizungsanlage, sagen wir mal, in den Zeitraum des nächsten Jahres zu erneuern, dann müsste man sich heute schon damit auseinandersetzen, was möchte ich für ein Heizsystem haben, wie muss das gestaltet werden und wie wird das gefördert?
Da kommen wir dann ja auch tatsächlich zu genau dieser Frage, was wird gefördert und wer fördert?
Also da gibt es verschiedene Institutionen. Also es gibt zum einen mal die KfW-Bank, die vergibt Kredite zum vergünstigsten Zinssatz. Da steckt Teilförderung mit drin. Und dann gibt es die BAFA, die fördert auch gewisse Einzelmaßnahmen. Das ist aber auch wieder auf jeden Fall von Fall zu Fall unterschiedlich. Das muss man dann im Einzelfall betrachten, was kann gefördert werden, wie wird es gefördert.
Das wird also individuell ermittelt.
Genau. Ne? Wichtig ist, in diesen Sachen muss eigentlich so gut wie immer auch ein Energieberater mit eingebunden werden in den ganzen Vorgang.
Das heißt, der Eigenheimbesitzer ist da nicht alleine gestellt, er kann also die Hilfe des Heizungsbauers als Energieberater auch in Anspruch nehmen.
Ja, meistens sind Energieberater nochmal zusätzlich hinzuzuziehen. Mhm. Ne? Also da gibt es sehr gute Energieberater hier in Ostfriesland, die man anrufen könnte oder die der Heizungsbauer dann auch in den meisten Fällen kennt und mit ins Boot nimmt, weil diese Förderanträge müssen ausgefüllt werden, sie müssen genehmigt werden, sie müssen eingereicht werden. Die Baustelle muss auch überwacht werden, wird es auch alles so gebaut, dass es förderfähig ist. Und das muss alles beobachtet werden und das macht im Normalfall der Energieberater.
Gut, das heißt, man setzt sich quasi dann zu dritt an den Tisch und dann wird einiges beraten und ausgerechnet und dann kann man diese Anträge einreichen.
Richtig, genau. Deswegen kann man auch nicht pauschalisieren, ich bekomme das an Förderung. Das ist wirklich von System zu System unterschiedlich.
Mhm, okay, das muss also ausgerechnet werden. Sie sind Obermeister der Installateur- und Heizungsbauerinnung Leer. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit Ihnen sprechen. Was macht ein Obermeister?
Also ein Obermeister ist zunächst mal ein gewähltes Ehrenamt, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Die Innung an sich ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Installateurbetrieben oder Heizungsbau- und Installateurbetrieben aus unserem Kreis. Und diese setzen sich dann zusammen und wählen letztendlich einen Obermeister, der dann diese Innung quasi anführt, sag ich mal.
Haben Sie in Verbindung mit diesem Ehrenamt bestimmte Aufgaben, die regelmäßig stattfinden?
Ja, also es sind diverse Aufgaben. Also es besteht immer ein enger Kontakt zur Kreishandwerkerschaft, die die Verwaltung für uns übernehmen und unter anderem auch dann sich um die Ausbildung kümmern oder um die Organisation der Ausbildung. Und das sind alles Aufgaben, wo ich dann teilweise mit hineingezogen werde.
Und Sie kümmern sich auch um aktuelle Dinge, Geschehnisse oder auch aktuelle Gesetzesgrundlagen, gerade jetzt auch in Verbindung mit der Energiewende, wie wir besprochen haben. Das ist auch sozusagen Ihr Thema, sodass Sie da auch auf den Laufenden sind und andere Betriebe auch dahingehend unterstützen können?
Ja, durchaus auch, ja. Also ich bekomme des Öfteren Anrufe von anderen Betrieben dann, wie wird das gehandhabt, wie wird das gehandhabt. Alles kann man nicht wissen, einiges muss ich dann auch erfragen und das übernehme ich dann auch.
Darüber hinaus sind Sie auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Wie muss ich mir das vorstellen? In welchem Bereich sind Sie dann gefragt?
Auch im Bereich Heizungssanitär.
Jetzt nochmal ein anderes Thema, aber also auch gleichzeitig ein wichtiges Thema. Wie sieht es aus mit der Ausbildung im Heizungsbauer? Handwerkgewerbe. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, also erstmal, um diese Energiewende im Heizungskeller auch durchführen zu können, brauchen wir Spezialisten. Wir brauchen Fachkräfte, die diese Anlagen letztendlich auch einbauen können, in Betrieb nehmen können und warten können. Ohne diese Fachkräfte oder den Nachwuchs wird es nicht funktionieren. Das Handwerk hat ja zunehmend weniger Beliebtheit momentan und das merken wir auch ganz klein in der Ausbildung oder beziehungsweise an den Bewerbungen.
Sie selber bilden auch aus?
Ja, ich bilde auch aus. Mhm. Zurzeit habe ich 2 Auszubildende.
Wird eigentlich in dem Ausbildungsberuf unterschieden zwischen Heizungsbauer und Heizungsinstallateur?
Nein, das ist...
Das war früher so, ne?
Das war früher so, ja. Heute heißt der Beruf Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär, Lüftungstechnik.
Wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Ist eine 3-jährige Ausbildung, in welchen Etappen erfolgt das?
Also eine 3,5-jährige Ausbildung. Mhm. Also das ist auch wieder von Region zu Region unterschiedlich. Also bei uns in Leer folgt sie so, dass das erste Jahr ein schulisches Jahr ist, ein berufsbegleitendes Ausbildungsjahr. Die Schüler sind einen gewissen Anteil im Betrieb, einen gewissen Anteil in der Schule und werden dann ins zweite Lehrjahr übernommen. Dann beginnt die Ausbildung erst im Prinzip richtig. Dann ist der betriebliche Anteil höher wie der schulische.
Das heißt, dann ist man überwiegend im Betrieb.
Richtig.
Dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken für Ihren Besuch hier bei uns. Vielen Dank für diese Informationen. Das war die aktuelle Podcast-Ausgabe Das Handwerk informiert. Regelmäßig hören Sie hier die Interviews, die in der Sendereihe bei Radio Ostfriesland entstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Trauernicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Podcast.